Rache-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara. Bin ich ja gar nicht. Also 3,5 Jahre habt ihr jetzt exakt diese Anmoderation hier gehört. Aber der Lukas hat gegen mich die Marco-Schwarz-Schnitzel-Wette gewonnen. Da habe ich gesagt, Lukas, mir reicht's. Ich schmeiß dich jetzt aus deinem Podcast. Es war ja Lukas Idee damals. Schmeiß ich dich jetzt raus und übernehme das Ding hier. Schmarrn. Lukas ist auf Kurzurlaub. Lukas macht Wellness. Hat er sich redlich verdient. Und deswegen müsst ihr heute mit mir als Moderator, ich bin Tobias Ruf, Vorlieb nehmen. Aber Gott sei Dank bin ich nicht alleine, wenn ich heute über die Abfahrten bei der WM in Courchevel und Méribel sprechen will. Ein Freund des Hauses ist da. Zeitl war nicht mehr mit dabei, hat sich irgendwie nie ergeben. Aber heute, Gott sei Dank, kann ich mit ihm wieder über den alpinen Skisport sprechen. Hi, servus, hier ist Stefan Döring von der Rheinischen Post. Stefan, ich grüße dich.
Ich grüße euch. Es wurde mal wieder Zeit.
Oder? Es wurde Zeit, Stefan, und jetzt haben wir die Wellness-Gunst der Stunde genutzt. Ja, Lukas Zara lässt sich's gut gehen und wir arbeiten. Mai. So sind manche Rollen dann verteilt im Leben. Ja, wir haben die Speedrennen bei der alpinen Ski-WM hinter uns. Wir haben die Abfahrten gesehen. Über den Super-G haben wir bereits eine Folge gemacht. Hört's da gerne nochmal rein, wenn euch das nochmal interessiert. Jetzt reden wir über die Abfahrten und Stefan, ja, die alpine Ski-WM, die Speedrennen sind durch. Wie gefällt dir denn diese WM bisher?
Abwechslungsreich, würde ich sagen. Also wenn man jetzt allein drauf guckt, ob es die Favoritensiege gegeben hat oder nicht, kann man sagen, dass das eine oder andere Ergebnis dann doch überrascht hat. Und das macht solche Rennen dann ja am Ende auch aus, dass eben nicht, wenn wir jetzt über die Abfahrten sprechen, Sofia Gocha ganz oben steht, von der es jeder erwartet hat, sondern eine Jasmin Fluri oder bei den Männern gewinnt auf einmal Marco Odermatt seine erste Abfahrt. Also von daher, es macht Spaß zu gucken. Ab und an fragt man sich schon, wie Zeitrückstände zustande gekommen sind. Mhm. Aber das kannst du in jedem Rennen haben, an jedem Weltcup-Standort. Wer weiß, woran es jetzt schlussendlich wirklich gelegen hat bei den einzelnen Fahrern und Fahrerinnen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken.
Mhm. Die Abfahrtsstrecken, haben sie dir gefallen?
Ich finde schon, ja. Also es gibt ja Leute, die sagen, es muss auf jeden Fall spektakulär sein. Klar, es hat jetzt nicht die super Passagen da drin, wie man sie zum Beispiel vom Hahnenkamm kennt. Aber es sind schnelle Abfahrten gewesen, es ist technisch anspruchsvoll teilweise gewesen, es sind super Sprünge zum Angucken dabei gewesen. Ich fand die Strecken super.
Geht mir auch so. Und Spektakel ist das eine. Wenn es ins Gefährliche geht, finde ich es immer schwierig. Und auch das ist uns Gott sei Dank jetzt nicht passiert, dass wir hier regelmäßig die ganz großen Stürze und so weiter gesehen haben. Also deswegen, ich sehe es auch so. Und anhand auch der Reaktion, auch die Streckenlängen, die waren schon teilweise richtig platt da unten im Ziel. Also ist nicht so, dass man sagt, ach komm, wir bauen hier jetzt irgendwie was hin, nur um keine Stürze zu haben, sondern das sind schon anspruchsvolle Pisten. Und wir haben jetzt gerade auf der L'Eclipse, also die Abfahrtsstrecke der Herren, haben wir Passagen gehabt, die schneller, die steiler sind, als es zum Beispiel auf der Streif in Kitzbühel sind. Also alles nicht ohne Bedingungen, echt gut, auch wenn wir jetzt, wir fangen mit den Damen an, gleich schon ein bisschen drüber sprechen werden, woher sind denn die Rückstände gekommen? Und da spielt das Thema Bedingungen, denke ich, schon auch eine Rolle. Ja, Jasmin Fluri, du hast es angesprochen, sie ist Weltmeisterin in der Abfahrt. Was für eine Story. Also, wir haben sie ja nicht mal auf dem Zettel im Kampf ums Podest gehabt, oder? Also, sind wir ehrlich.
Hättest du da im Vorfeld drauf gewettet, hättest du sicherlich eine Menge Geld bekommen können. Ich habe mir das nicht angeguckt, wie die Quoten gewesen wären, aber ich glaube, das hatten selbst die Fahrerinnen selbst nicht auf dem Schirm.
Ja, und anhand ihrer Reaktionen hat man gemerkt, auch sie selbst hatte das so nicht auf dem Zettel. Sie gewinnt mit 400stel vor Nina Ortlieb aus Österreich und Corinne Sutter, 1200stel, holt sich Bronzemedaille. Sehr, sehr enges, sehr, sehr knappes Rennen wieder mal, was die Zeitabstände und Rückstände angeht. Und ja, also für die Schweizerinnen, da hat man ja auch so ein bisschen, so ganz ideal ist diese WM eigentlich nicht losgegangen. für die Schweiz, aber jetzt an diesem Wochenende haben sie definitiv geliefert. Ja, es war der erste Abfahrtssieg für Jasmin Fluri auf diesem allerhöchsten Niveau. Und wenn wir uns ihre Biografie mal so ein bisschen anschauen, sie gewinnt im Dezember in 2017 in St. Moritz, gewinnt sie einen Super-G. So, das ist ein gutes Zeitalter her. Ja, also wir sprechen hier wirklich von einem extrem langen Zeitraum. Dann 2022 fährt sie in Garmisch in der Abfahrt auf das Podium. Vor 2 Jahren ist sie nicht mal nominiert worden für die Weltmeisterschaft. Also da hat sie die interne Qualifikation in der Schweiz verpasst und hat jetzt auch im Nachgang drüber gesprochen, dass sie damals wirklich extrem frustriert war, auch ihr Handy ausgeschalten hatte für einige Tage und sehr viel gezweifelt hat, auch an sich selber, am eigenen Leistungsvermögen. Vergangene Woche war sie noch ein bisschen kränklich und kommt dann so zurück. Geschichten, die dann halt wahrscheinlich auch nur die Großereignisse in dieser ganzen Dimension schreiben. Wenn sie jetzt nochmal einen Weltcup gewonnen hätte, wäre das auch eine coole Geschichte gewesen. Aber Stefan, du hast viele Großereignisse schon auch begleiten dürfen. Das machen dann halt auch solche Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele aus.
Ja, genau. Es sind ja tatsächlich einfach die Beispiele, dass bei solchen Veranstaltungen auf einmal Leute auf dem Podium stehen, die man eben da nicht erwartet hat. Ich meine, wir haben es letztes Jahr bei den Olympischen Spielen auch bei einigen Rennen gesehen, wo es auf einmal Medaillensammler gegeben hat, wo sich dann im Vorfeld jeder gefragt hatte, also wer sind die eigentlich, wo kommen die her? Klar, vielleicht mal ein Top-10-Resultat gehabt, aber dann auf einmal auf dem Podium. Und genau das Gleiche ist jetzt passiert. Und klar, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht auch von den Bedingungen profitiert. Wenn man da drauf guckt, sind es vor allem die Fahrerinnen, die früh gestartet sind, die vorne gelandet sind. Aber das soll die Leistung ja nicht schmälern, ne? Also dann muss man es auch erstmal so runterbringen. Und sie hat es hervorragend gemacht, dass sie eine gute Fahrerin ist. Das weiß man, glaube ich. Das wissen sie auch im Schweizer Team. Weil wenn man so jetzt im Nachgang auch gehört hat und im Vorfeld, sagten immer, sie wäre grundsätzlich bei den Zeiten schon dabei. Aber es ist eben immer dieser Unterschied, ob man es vom Training ins Rennen bringt. Da gibt es ja auch andere Kandidaten. Wenn man zum Beispiel auf den DSV guckt, sind auch die einen oder anderen Fahrer und Fahrerinnen immer vorne dabei im Training. Aber wenn es dann halt ums Rennen geht, nicht. Fluri hat es jetzt diesmal geschafft und von daher ist sie die verdiente Weltmeisterin.
Dieses Phänomen, das wir jetzt schildern, dass wir gerade bei Großereignissen oft solche Überraschungen dann auch erleben, hängt es deiner Meinung nach auch damit vielleicht zusammen, dass die als Top-Favoriten reingehen und sagen, ich muss jetzt, das ist das Highlight, alle schauen auf mich, die Aufmerksamkeit ist natürlich eine andere, dass da vielleicht auch im Unterbewusstsein der Druck eine Nuance zu hoch ist?
Ich glaube, dass das tatsächlich mit reinspielt und das hat Marco Odermatt gestern im ZDF nach seinem Abfahrtssieg auch gesagt, dass es im Prinzip genau das gewesen wäre, der Unterschied zu Alexander Armut Kilde, weil jeder hat den Abfahrtssieg von Kilde erwartet, von Odermatt nicht. Und er konnte dann eben befreit auffahren. Und das ist auch, meinte er, wäre auch dann grundsätzlich der Unterschied zum Super-G gewesen. Weil da ist er mit dem Druck gefahren, hat es eben nicht ganz konsequent hingekriegt, den Ski dann so zu stellen, dass es eben Super-G schon reicht. Und das kann dann schon wirklich den Unterschied machen. Und es ist nun mal was anderes, wenn man ein Weltcuprennen bestreitet oder einen Titelkampf, Weltmeisterschaft alle 2 Jahre, Olympia alle 4 Jahre. Die Chance, da ganz oben zu stehen, ist nur mal ein bisschen geringer als alle 2 Wochen in einem Weltcup.
Und dann sind wir, glaube ich, bei der Fahrerin, wo wir eigentlich im Vorfeld dieser WM gesagt haben, bei den Damen, wenn eigentlich eine Medaille verteilt ist, vergeben ist, eine Goldmedaille, dann ist es das Abfahrtsgold für Sofia Goggia. Und hier haben wir halt dieses Phänomen, glaube ich, dann schon irgendwie auch gesehen. Also du hast schon über die Bedingungen auch gesprochen. Wir kommen bei Kira Weidle, die hat es, finde ich, ganz gut erklärt. Die wusste selber nicht genau, wo kommt es denn her. Es muss eine Mischung aus Licht, Schatten, also Sichtverhältnissen und einsetzenden Wind gewesen sein, was gerade im oberen Bereich für solche Rückstände gesorgt hat. Aber eine Sofia Goggia ist normalerweise ja selbst an solchen Tagen so weit voraus, dass sie sowas kompensieren kann. Aber insgesamt keine saubere Fahrt, wollte sie zu viel. Was war denn dein Eindruck von ihrem Lauf?
Es ist, ich glaube, es ist von außen immer schwierig zu beurteilen. Sie selbst sagte ja, dass, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt hatte übers Wochenende, dass sie da eben auch attackieren wollte, aggressiv rangehen wollte. Das ist natürlich ihr Stil. Und die Gefahr besteht immer, dass sie es übertreibt. Das ist ja nun auch nicht zum ersten Mal passiert. Und so schade es dann natürlich für sie ist, ich glaube, dass sie sich selbst schon den Druck auch gemacht hatte, durch die vielen Verletzungen in den letzten Jahren, dann auch natürlich zu Großereignissen dann häufig mit den Verletzungen, wollte sie es jetzt unbedingt. Und ja, da sind wir wieder dabei, ne? Das macht dann am Ende vielleicht diesen Unterschied, ob man den Tacken zu viel riskiert oder ob es im Rahmen ist oder ob es vielleicht sogar zu wenig ist. Und Goggia ist halt einer, die tendenziell ein zu viel draufsetzt.
Ein zu viel draufsetzen. Genau, absolut. Und gerade auf so einer Strecke auch, die wir jetzt gesehen haben, mit diesen wirklich auch anspruchsvollen technischen Elementen, dieses hundertprozentige Draufgehen, was auf anderen Pisten funktioniert, kann dir da halt mit entsprechenden Fehlern, wenn man es zu riskant angeht, wie du sagst, auch um die Ohren fliegen. Dann bleibt sie wieder mal mit der Hand in dem Tor hängen. Da hat sie extrem viel verloren. Auch eine Geschichte, die wir schon kennen. Wir haben über die gebrochene Hand gesprochen, die sie dann über Nacht mehr oder weniger selbst operiert. Ist so eine Zusammensetzung. Aber sie hat danach im Ziel, sie war natürlich auch mega enttäuscht, stand auch schon, ich glaube, ja, nach dem Tod von Elena Fanchini war das jetzt auch so eine Gesamtgemengelage, die insgesamt nicht so einfach war. Und dann hat sie aber auch schon gesagt, hey, es war halt dieser eine Tag, da hat es nicht geklappt. Das verändert mich als Skifahrerin nicht und ändert nichts an den Leistungen, die ich in den letzten Jahren gezeigt habe. Also ich sehe es dann tatsächlich auch wie sie. Das ist ein Rennen, ein Tag. Und wenn alles aufgeht, hat sich Jasmin Fluri natürlich hier ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Aber jetzt hier auf Goggia groß einzuprügeln, weil ein Rennen mal nicht so gut lief, finde ich überzogen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also das sind Sachen, die passieren im alpinen Skisport. Ich meine, wir wissen alle, wie lang so eine Abfahrt ist. Das sind 3-3,5 Kilometer in der Regel. Es ist eine Menge Strecke zurückzulegen. Es sind eine Menge Tore, wo ein Fehler passieren kann. Und wenn es dann eben blöderweise bei der WM-Abfahrt gerade mal eben nicht passt, dann ist es ärgerlich. Bei ihr ist es, sie ist noch keine Weltmeisterin in der Abfahrt. Das hätte sie sich sicherlich heute gewünscht oder an diesem Wochenende gewünscht. Wer weiß, ob es in 2 Jahren nochmal der Fall sein wird, dass sie dann in Form ist. Aber ja, man kann dann nicht die Uhr nachstellen und sagen, das ist ja auch das Schöne, vor allem dann am Skisport, dass eben sehr, sehr viele Faktoren reinspielen. Und wir kommen ja wahrscheinlich gleich nochmal zu Kira Weidle und den Bedingungen. Wäre Kira Weidle vorn gestartet, würden wir jetzt vielleicht über eine Abfahrtsweltmeisterin aus Deutschland sprechen. Und das sind die Knackpunkte, die es ausmachen. Und ja, sowas macht Spaß. Also egal, wie dann ein Rennen ausgeht, man weiß im Vorfeld eigentlich nie, wer jetzt wirklich vorn steht, egal wie favorisiert man ist.
Mhm, absolut. So, bevor wir zu Team Deutschland kommen, wollen wir uns die beiden anderen Medaillengewinnerinnen anschauen. Nina Ortlieb, ganz wenig hat gefehlt zum Titel, aber ich denke, sie wird sehr, sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Silbermedaille. Österreichischen Speeddamen haben sich wirklich extrem gut, sowohl im Super-G schon als auch jetzt in der Abfahrt, hier präsentiert. Also Nina Ortlieb gewinnt Silber, Conny Hütter, Miriam Pucher, Stefanie Venier, die landen alle in den Top 7. Das ist ein extrem starkes Mannschaftsergebnis, das sich im Laufe der Saison so in der Fülle auch echt nicht angedeutet hat. Also das Speedteam der Damen war schon wirklich deutlich konstanter unterwegs, als es im Technikerinnenbereich der Fall war. Aber dass sie kollektiv so gut auftreten und so stark da vorne reinfahren, das ist schon was, ja, Außergewöhnliches. Ich glaube, ein Faktor war schon auch, dass die Startplätze, 4 Stück hatten sie, 6 Stück sind gefahren und die haben im Endeffekt vom ersten Meter an, vom ersten Training an, haben die voll draufgehen müssen, um überhaupt erstmal diesen Startplatz zu bekommen. So, Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer, die haben es nicht geschafft, obwohl zum Beispiel eine Ramona Siebenhofer in den Trainings extrem schnell unterwegs war. Und ich glaube, dass es schon auch ein Faktor ist, wenn diese Spannung entsprechend hoch ist, dass man da von Anfang an, man darf nie im Endeffekt locker lassen. So, im deutschen Team hat sich die Frage ja zum Beispiel überhaupt nicht gestellt. Da war klar, ihr seid dabei und fahrt mal. Ich will hier niemanden irgendwie unterstellen, man ist da nicht mit der hundertprozentigen Konsequenz dabei. Aber ich glaube, für so eine Teamdynamik ist diese Geschichte tatsächlich schon wirklich gut gewesen. So, Nina Ortlieb hat uns auch in dieser Saison schon gezeigt, wenn alles aufgeht, was sie wirklich kann. Und es ist einer dieser Tage, an dem dann alles klappt. Und es ist die Silbermedaille, die zweite bei den Speed-Damen jetzt in Österreich. Also Lukas, im Wellnessurlaub, genieß es, ja. Das ist eine sehr beachtliche Leistung gewesen und ich denke, man kann da tatsächlich zufrieden jetzt aus den Speed-Wettbewerben bei den Damen, kann man wirklich zufrieden rausgehen. Und ja, die Medaillenvorgabe, Kombination, okay, wir haben unsere eigene Meinung dazu, aber sie ist Teil der WM. Man hat eine Medaillenvorgabe gemacht und die ist jetzt im Endeffekt mehr als erfüllt. Dritte, Corinne Sutter, Titelverteidigerin, ja. Denkt man jetzt, ach so, die war ja Weltmeisterin. Nee, der dritte Platz, das muss eine Enttäuschung sein. Ja, überhaupt gar nicht. Weil Corinne Sutter, ihr erinnert euch, vor wenigen Wochen in Cortina ist die gestürzt. Und wenn die nicht so eine wahnsinnige Körperbeherrschung hätte, wäre da wirklich Schlimmeres passiert. Und so ganz hat sie diesen Sturz aber nicht schadlos überstanden. Und im Super-G ist sie 20. geworden. Die offiziellen Trainings waren auch für ihre Verhältnisse recht überschaubar. Und dann ist sie an Punkt X wieder da, holt ihre Medaille, war auch wirklich mega happy. Ihre gute Freundin Jasmin gewinnt dieses Rennen und sie fährt aus der WM dann doch noch mit einer Medaille raus. Das war im Vorfeld so nicht zu erwarten. Ja, jetzt Thema Deutschland haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Stefan, wir hätten über eine Weltmeisterin Kira Weidle sprechen können, vor 2 Jahren Silber geholt. Ihr klares Ziel war, wieder eine Medaille zu holen. Warum hat es denn nicht geklappt?
Ja, du hast es am Anfang ja schon angesprochen. Sie weiß es selber nicht ganz genau. Und betrifft uns als Journalisten ja auch alle. Wir haben die Fahrt gesehen, haben eigentlich ja keine großen Fahrfehler erkennen können, glaube ich. Und trotzdem ist der Rückstand riesig. Und das, Kira Weidle hat es, glaube ich, ja selbst gesagt, sie weiß nicht, ob es ein Mix aus Wind- und Sonneneinstrahlung auf dem im flachen Teil gewesen ist. Und wenn man sich den Zeitrückstand anguckt, dann muss man es vermutlich sogar darauf reduzieren, weil sie genau in diesem oberen Abschnitt eben eine richtige Packung gekriegt hat, von der sie sich nicht mehr holen konnte oder wo sie nichts mehr von abknabbern konnte. Und dann ist es natürlich einfach ärgerlich und einfach Pech, weil sie hat selbst gesagt, sie wäre zufrieden mit der Fahrt gewesen. Es hat auch für uns gut ausgesehen. Die Trainer waren nicht unzufrieden, was man so gehört hat. Also von daher, es ist natürlich immer schwierig, wenn man bei Großereignissen vom Pech redet und dann auch vor allem aus deutscher Sicht immer vom Pech redet. Aber in dem Fall kann man es, glaube ich, tatsächlich darunter abhaken, dass es ja von den Bedingungen her einfach nicht mehr möglich gewesen ist. Und dann passt das natürlich ins Bild, dass sie beim Super-G ausgerechnet diesen Stein erwischt hat und dann da auch alles hinüber gewesen ist. Und so fährt eine Weidle jetzt von der Weltmeisterschaft heim und Ja, wird relativ enttäuscht sein, glaube ich, obwohl sie es eigentlich nicht sein müsste, weil die Leistungen grundsätzlich okay gewesen sind. Ist halt zweimal Pech.
Olympia dann noch so ein bisschen im Hinterkopf, wo es der vierte Platz war, hauchdünn vorbei an der Medaille. Also zwei große Ereignisse in Folge, wo man sich selbst eigentlich nichts vorwerfen kann, aber am Ende ohne irgendwas dasteht. Du hast gerade diesen oberen Streckenabschnitt angesprochen und mir ist es dann extrem auch aufgefallen bei Ilka Stuic, die uns im Super-G oben ja ein Ding hingeknallt hat. Da habe ich gesagt, hey Leute, in Richtung Abfahrt, da geht Gold nur über Ilka Stuic. Und auch bei ihr, Fehler habe ich keinen offensichtlichen gesehen, auch sie, und sie waren da nicht die einzigen, Weidle und Stuic auch nicht. Du hast schon im Endeffekt nach dem ersten Drittel diese Geschichte abhaken können. Also für mich ist dann der Wind eigentlich eher die Erklärung, aber hey, wenn es die Athletinnen selber nicht genau wissen, wie sollen wir dann hier irgendwas 100% fundiert beurteilen? Aber dass irgendwas da nicht ganz gepasst hat, denke ich, liegt auf der Hand.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es die Sonneneinstrahlung gewesen ist, also dass die Piste vielleicht weich geworden ist, weil es einen Tag später bei den Männern sind es ja ähnliche Bedingungen gewesen und dann sind von hinten oder bei den hinteren Startnummern sind ja trotzdem noch Fahrer in der Lage gewesen, vor allem oben dann auch mitzuhalten und sind teilweise oben schneller gewesen als Marco Odermatt zum Beispiel. Von daher würde ich das doch eher ausschließen. Wind ist halt Pech, ist eine Outdoor-Sportart. Das ist Kira Weidler hat es, glaube ich, in Cortina damals vor ein paar Wochen auch schon mal erwischt mit dem Wind. Da hat man es deutlich gesehen, dass das Tor in die falsche Richtung gedrückt hatte. Jetzt hat man es eben nicht gesehen. So, ja, so kann man es dann, glaube ich, tatsächlich einfach unter diesem Aspekt Pech, Outdoor-Sportart in dem Fall abhaken. Das ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft passiert, ist ärgerlich. Aber was den Deutschen Skiverband Mut machen sollte, ist, dass eine Kira Weidle durchaus in der Lage ist, dann auch mitzuhalten und auch in den technischeren Teilstücken mitzuhalten. Mein 16. Rückstand ist jetzt nicht die Welt. Ne?
Ja.
Also in der Abfahrt hätte man mit so einem Rückstand in anderen Rennen vielleicht dann doch noch mal eine Medaille geholt. Das gehört ja auch zum Teil der Wahrheit.
Absolut, absolut. Gut, abhaken und dranbleiben. Und Kira Weidle ist noch in dem Alter, in dem noch einige Großereignisse auf sie warten. Noch ein gutes Stückerl jünger ist Emma Eicher, die ist gestürzt, aber Gott sei Dank wohl so, es sah alles so aus, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Da wir selten das Vergnügen haben, Emma Eicher, sie fährt und fährt und fährt und fährt in allen Disziplinen. Wo siehst du sie denn, Stefan? Ist es noch zu früh zu beurteilen, aber wie ist denn dein Gefühl? Wird man eher von ihr eine Speedläuferin irgendwann sehen? Wird sie eine Technikerin? Wird es eine Hybridform? Wie ist denn dein Eindruck?
Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, wenn man auf die reinen Ergebnisse guckt. Momentan müsste man sie, glaube ich, schon eher in den technischen Disziplinen fördern oder eher fördern als auf den schnellen Teilstücken. Da würde ich sie tatsächlich auch eher sehen, weil die Konkurrenz im deutschen Team dann ein bisschen größer ist. Ich meine, wir haben mit Lena Dürr nun mal eine Weltklasse-Slalomfahrerin. Im Riesenslalom braucht das deutsche Team eigentlich eine Top-Fahrerin. Und ich glaube, dass in diesen beiden Disziplinen, Slalom und Riesenslalom, eine Emma Eicher durchaus Chancen hätte. Und dadurch, dass sie nun mal noch so jung ist, 18, wenn ich, ist sie jetzt, glaube ich, ne?
Ich glaube 19,
Ist sie
19.
schon 19? Okay.
Ja.
Das ist ja kein Alter für eine Speedfahrerin. Wenn man sich so anguckt, wie alt die meisten Fahrerinnen sind, dann ist es ja eher so ab Mitte, Ende 20, dass man sich dann auf die schnellen Disziplinen oder zu den schnellen Disziplinen orientiert. Und deswegen würde ich als Verband vermutlich das schon sehen, dass man sie auf die technischen Disziplinen drillt. Weil da die Chancen einfach auch besser sind, weil da vielleicht auch die Trainingsmöglichkeiten einfacher sind. Und gerade in diesem jungen Alter ist es auch wichtig, viele Läufe zu absolvieren, sich mit den Besten messen zu können, ohne dann diesen richtigen Rumreisestress haben zu müssen, dass man sich suchen muss, wo man eine Abfahrt trainieren kann oder einen Super-G trainieren kann. Und da wäre sie, glaube ich, richtig aufgehoben. Und diese Form von Hybridfahrern, die alles fahren, die stirbt eh aus. Ihr habt über die Kombi gesprochen. Da hat, glaube ich, jeder so seine Meinung zu. Man sieht, wer da vorne ist. Es sind nicht die Speedfahrerinnen, es sind nicht diese sogenannten Hybridfahrerinnen, die es ja sowieso kaum noch gibt. Na, wir haben zwei, drei Fahrerinnen, die das machen, die starten in allen Disziplinen, aber ich glaube nicht, dass das erfolgsversprechend ist, Emma Eicher da weiter so drauf zu drillen, alles fahren zu sollen, weil dann wird es für sie auch irgendwann zu anstrengend.
Ja, und dann wirst du, glaube ich, auch nie den Sprung ganz nach vorne schaffen. Wenn du überall mischen willst, bist du halt irgendwie überall mit dabei. Aber dieses Potenzial, ganz vorne reinzufahren, was sie definitiv hat, das ist, glaube ich, dann schwer, schwer abzurufen. Und sehr interessanter Punkt von dir, wie du auch sagst, mit den, ja, äußeren Gegebenheiten, Abfahrten zu fahren und zu trainieren, da werden es andere Nationen in Zukunft leichter haben als eine deutsche Mannschaft. Wir behalten Emma Eicher natürlich genau im Blick und dann würde ich rübergehen auf die L'Eclipse, die Finsternis, so heißt die Abfahrtsstrecke, die wir bei der WM jetzt gesehen haben und ein wunderbarer Tweet von Lukas Zara. Jetzt sehen wir schon wieder jemand, der noch nie eine Weltcup-Abfahrt gewonnen hat und der Weltmeister ist. Also ist ein absoluter Sensationssieg, oder? Marco Odermatt, noch nie
Auf
gewonnen,
jeden Fall, auf jeden Fall.
Abfahrt,
Es ist
ja.
der unbekannteste Name im Skiweltcup, der auf einmal vorne steht.
Unglaublich, unglaublich. Marco Odermatt ist Weltmeister in der Abfahrt. Ja, und dieser Weltcup-Sieg in der Abfahrt, den hat er nicht realisiert bisher, aber boah, an Tag X hat der richtig einen rausgeballert. Was für eine Fahrt von Marco Odermatt.
Dieses Skigefühl von Marco Odermatt, wie der den Ski stellt, das ist einfach unfassbar. Und ja, da wird ihm vielleicht tatsächlich zugute gekommen sein, dass diese Abfahrt eher von der technischeren Seite ausgekommen ist, mit den langgezogenen Kurven und er da durchaus ja auch den Vorteil hat. Sonst wäre er nicht so super stark im Super-G oder im Riesenslalom. Aber auch da, er muss es erst hinkriegen. Dass das kann, hat er in diversen Abfahrten schon bewiesen. Und dann, was ich vorhin angesprochen hatte, ist es vielleicht auch einfach der Unterschied, dass er da locker rangegangen ist, dass er gesagt hat, ich muss hier nicht gewinnen, ich kann hier gewinnen. Und dann hat das eben runtergebracht. Er hat von vorne bis hinten oder von oben bis unten unfassbar konsequent am Ski gestanden. Marco Büchel, also ich habe die ZDF-Übertragung gesehen, Marco Büchel hat im Vorfeld genau die Schlüsselstellen erklärt, wo man wie hoch dran sein muss. Und dann siehst du die Fahrt von Marco Odermatt. Und im Prinzip trifft er genau diese vorher eingezeichneten Linien auf dem Bildschirm. Und das ist schon wirklich beeindruckend gewesen.
War es wirklich so locker? Also ich glaube, nachdem er im Super-G, wo eigentlich Gold eingeplant war, eine Medaille aber fix programmiert war, wo er ganz ohne rausgeht. Glaubst du nicht, dass ein bisschen Drucksituation schon da war? Also nicht zu gewinnen, da bin ich bei dir, weil der Topfavorit war Kilde. Aber Medaille zu holen, er hat uns viele Abfahrtspodeste auch schon geliefert. Ich glaube, der Medaillendruck, den hat er sich schon auch gemacht.
Das kann durchaus sein, dass er sich den Druck selbst gemacht hat, aber er wird, glaube ich, auch gewusst haben, da wo er auf jeden Fall die Medaille holen muss, ist jetzt kommende Woche im Riesenslalom. Das in der Abfahrt ist, wenn es gut ausgeht, kann es aufs Podium gehen. Wusste er, glaube ich, im Vorfeld. Allerdings, ja, wird er, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt haben, dass es hier jetzt wirklich klappen muss, weil die Konkurrenz dafür in der Abfahrt auch einfach zu groß ist.
Also, dass er am Sonntag mit einer goldenen dasteht, okay, hätten schon alle gesagt, ja klar, hat er halt den Super-G gewonnen. Jetzt hat er die Abfahrt gewonnen, das sind Weltmeisterschaften, hat sich seinen ersten Abfahrtssieg auf absolutem Top-Level. Dafür hat er sich den richtigen Tag ausgesucht. So, Alexander Ormuth-Kilde holt wieder Silber. Er wollte Gold. Hat er ganz offensiv auch formuliert. Vor dem Super-G hat er gesagt, hey, er will erstmal seine erste WM-Medaille überhaupt holen. Für so einen Athleten natürlich auch der Wahnsinn, ja, dass da eigentlich noch eine Null stand. Und holt dann Silber im Super-G. Eine Hundertstel. Das war natürlich extrem bitter. Hier wird er Zweiter, holt wieder Silber, muss sich aber, und das hat er auch eingeräumt, hier deutlich und klar geschlagen geben, weil es fast eine halbe Sekunde ist, die auf eben Marco Odermatt fehlen. Ja, wie fällt die kildische WM-Bilanz denn aus deiner Sicht?
So wie sie, wie er und seine Freundin Michaela Schifrin es, glaube ich, in den sozialen Medien auch verbreiten. Ja, man ist grundsätzlich zufrieden mit den Silbermedaillen. Aber so also ganz glaube ich denen es ehrlich gesagt nicht, ne? Weil du hast es angesprochen, Kilde ist natürlich als Top-Favorit angereist. Der hat die Abfahrt in der Saison dominiert. Das ist ausgerechnet jetzt der in Anführungsstrichen kleine Schweizer macht, der eben noch keine Abfahrt gewonnen hat. Das wird den schon ärgern, aber Kilde hat in den letzten Jahren genug gewonnen, dass das, glaube ich, verkraften kann. Und er ist ja nun auch noch jung genug, der wird noch die ein oder andere Weltmeisterschaft fahren.
Und er reist jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Sofia Goggia, reist er ja nicht blank ab, so, sondern es sind zwei Medaillen und der Druck war auf ihn auch wirklich groß und die hat er jetzt im Gepäck und hat sie mitgenommen. Und ich glaube, in der Retrospektive wird ihn eher sogar diese Super-G-Geschichte ärgern, weil da war es sauknapp und das, was am Sonntag auf der L'Eclipse passiert ist, das muss er sportlich nehmen und anerkennen, weil da war Marco Odermatt einfach deutlich besser. Ja, Team Kanada, poch, Wahnsinn, ha? Also die Burschen, super, wie man das so hinkriegt und es ist irgendwie das Gefühl auch, du hast nicht einen, der immer liefert, Odermatt liefert immer für die Schweiz, Kilde liefert immer für Norwegen, sondern da, es taucht immer wieder ein Name auf und der fährt dann vorne rein und ist, Punkt, wenn es drauf ankommt, einfach da. Richtig coole Geschichte. Cameron Alexander holt Bronze. Die Kanadier, Stefan. Coole Geschichte in diesem Skizirkus.
Auf jeden Fall. Die machen richtig Spaß, egal, wen man da sich anguckt. Sie riskieren. Ich meine, die Fahrt von Cameron Alexander, die war ja vogelwild. Also der hätte ja an jedem Tor gefühlt rausgehen können. Aber genau solche Sachen sind es dann oder genau solche Fahrten, genau dieses Risiko ist es eben, was dich hinterher aufs Podium spülen kann. Und im Prinzip kann man das, glaube ich, was die Kanadier aktuell machen, so ein bisschen mit dem vergleichen, wo die Deutschen so vor 2, 3 Jahren gestanden haben, ne? Dass jeder irgendwie aufs Podium fahren kann, jeder ist schnell, jeder riskiert viel und die Fahrten, die Kanadier geliefert haben, hätte man sich von dem einen oder anderen Deutschen aus unserer Sicht vielleicht auch gewünscht, eben mit diesem letzten Risiko. Aber es ist schön, dass die Kanadier wieder da sind. Die haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer Top-Teams beisammen gehabt, immer Top-Fahrer dabei gehabt. Manuel Osborne-Paradis kennt jeder. Jetzt sind es eben die jüngeren Leute oder der Nachwuchs. Und wir wissen alle, dass der kanadische Verband, Skiverband, große finanzielle Probleme immer hat, dass es da um die Existenz geht, dass es darum wirklich geht, ob der Skisport weiter betrieben werden kann. Und umso schöner ist es doch für die, dass sie bei den Großereignissen so erfolgreich sind und es zieht sich ja durch den gesamten Weltcup. Es ist ja jetzt nicht so, dass die nur bei der Weltmeisterschaft vorne gewesen sind oder letztes Jahr bei Olympia, sondern sie ziehen es durch jedes Rennen durch jeden Weltcup-Ort und die machen auch einfach Spaß, wenn man sie sieht.
Ja, eigentlich schon ein Wahnsinn, gell? Dass so eine Wintersportnation wie Kanada, dass es da solche Probleme gibt und Kanada ist jetzt auch kein armes Land und es ist eine Valérie Grenier jetzt auch bei den Damen, die dann Erfolge einfährt. Die Herren liefern, du sagst es, also ganz komische Geschichte, wie ich finde, aber gut, übersteigt jetzt das, worüber wir sprechen wollen. James Crawford wird Fünfter, also bestätigt auch hier seinen sehr, sehr starken Eindruck, den er im Super-G schon hinterlassen hat. Kleiner Wermutstropfen, Brody Sieger. Der musste abtransportiert werden nach einem Sturz. Ja, das sah nicht gut aus und ich glaube, wir zwei Fernsehorthopäden, Dr. Döring, Dr. Ruf, können da Ferndiagnose Kreuzbandriss wahrscheinlich stellen, oder?
Auf jeden Fall sah das stark nach Band aus oder nach Bändern aus, wie er da auf einmal abgeschwungen hat und sofort das Knie auch hochnimmt. das nicht belasten kann. Und jeder, der im Skisport schon mal selbst unterwegs gewesen ist oder generell Ski gefahren ist und schon mal was am Knie hatte, spreche ich leider aus Erfahrung, der merkt sofort, wenn da irgendwas kaputt geht. Und das hat er. Und er wollte die Strecke auch nicht runterrutschen, konnte sie nicht runterrutschen. Und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass es einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, auch wenn es tatsächlich nicht danach ausgesehen hat.
Absolut. Es ist auch umgeschnackelt, das rechte Knie. Sieht man genau bei der Landung. Also da auf jeden Fall gute Besserung. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Ja, den Markus Schwarz, den habe ich hier über Monate mit diesem Spagat zwischen Speed und Technik schon immer kritisiert. Aber hey, das war eine echt, echt starke Geschichte, die er uns hier in der Abfahrt geliefert hat. Es war seine zweite Abfahrt, die er überhaupt gefahren ist auf diesem Weltklasse-Niveau. Und am Ende fehlen 400stel auf eine Medaille. Linientechnisch, Marco Büchel hatte die Linie nämlich, ich habe es auch gesehen, anhand von Marco Schwarz aufgezeichnet. So muss man hier fahren. Und das ist A, ein Riesenkompliment. B natürlich auch schon Indikator für diese technische Komponente, die diese Strecke auch intus hatte. Aber hey, Marco Schwarz voll da auf diesen Saisonhöhepunkt hin. Und das war bärenstark, sehr weich, sehr technisch sauber gefahren, trotzdem entsprechend Tempo bekommen. Und er hält hier die rot-weiß-roten Fahnen hoch und wird extrem starker Vierter, weil der Titelverteidiger in beiden war Vincent Griechmeier. Und der ist Elfter geworden. Er hat halt Fehler gemacht. Ottmar Striedinger hat Fehler gemacht. Daniel Hemmetsberger hat Fehler gemacht. Also erstmals seit 2013 reist die österreichische Herrenmannschaft ohne eine Speed-Medaille ab. Und sind wir ehrlich, wenn Griechmeier und vor seinem Rücktritt Meier nicht da waren, hat sich das Thema leider angedeutet. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, Marco Schwarz, ganz großen Respekt. Bin gespannt, wie er jetzt in den verbleibenden Disziplinen hier auch noch auftreten wird. Ich denke, er kann da sehr befreit und mit einem sehr, sehr guten Gefühl reingehen in den Start. So, jetzt sind wir bei der deutschen Mannschaft. Ja, Abbild der Saison, oder? Wie siehst du's?
Ich glaube, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Anders als die Kanadier zum Beispiel oder als die Österreicher, die dann immer noch mal einen durchbringen, auch wenn es jetzt bei den Österreichern nicht aufs Podium gereicht hat, funktioniert es bei den Deutschen aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ich meine, wir haben jetzt Thomas Dresen ist Zehnter geworden. Wir haben alle gesehen, wie er dann auch hinterher durchs Ziel gelaufen ist. Er hat es dann auch hinterher selbst gesagt. Das Knie ist nicht nur beleidigt gewesen, sondern das Knie hat richtig geschmerzt. Und dann so einen Lauf runterzubringen mit all dem, was in den Tagen zuvor auch gewesen ist, mit Krankheit, mit Sturz, dann muss man ihm da Respekt zollen. Und wenn er vielleicht richtig fit gewesen wäre, wäre das auch nochmal was anderes gewesen, weil so, die Art der Strecke liegt ihm natürlich. Aber wenn man gesamt auf die DSV Speedmänner guckt, muss man sagen, ja, die Welt, also im Vorfeld hatte man wenig erwartet, und ja, man ist nicht positiv überrascht worden, man ist nicht negativ überrascht worden. Es ist halt einfach das gewesen, wo sich die Speedherren aktuell bewegen. Und es ist nun mal nicht Top 5 und Top 10 für die meisten, sondern es ist dann, wenn es gut läuft, irgendwas zwischen 20 und 30.
Überleg, vor 2 Jahren waren wir hier alle Feuer und Flamme nach Silber an die Sander in der Abfahrt. Das war ja um ein Haar Gold auch geworden. Romit Baumann im Super-G holt Silber. Und da war dieses Team voll on top. Und jetzt stehst du im Endeffekt da und das ist echt eine extrem schwierige Situation. Und was finde ich hinzukommt, Thomas Dresen. Okay, ich habe ja einen Hund, so, und ich habe dem, der hat ein dunkles Fell und dem habe ich so ein Leuchthundehalsband gekauft, weil wenn wir dann nachts spazieren gehen, dass ich den Hund immer sehe, der läuft dann ohne Leine, darf sich austoben und dieses Halsband hat mir so war immer super treue Dienste erwiesen, ganz wichtig, ein Gamechanger dann beim abendlichen Spazieren, aber vor einem ja knappen halben Jahr hat es so ein bisschen den Geist aufgegeben. Es war relativ schnell war der Akku leer und dann war der Hund kaum noch sichtbar und dann habe ich mir ein neues Halsband gekauft. So. Jetzt habe ich dieses neue Halsband neulich aber bei einem Freund liegen lassen. Und da habe ich gesagt, ach, ich habe ja noch das alte Halsband da. Aber um dieses Halsband so fit zu machen, dass es mir treue Dienste liefert, musste ich das stundenlang aufladen. Und dann habe ich das stundenlang aufgeladen und gegen Ende der Gassi-Runde war das Ding schon fast wieder leer. Was will ich erzählen, Stefan? Ich will sagen, ich habe in Summe echt kein gutes Gefühl, was den Fortgang angeht. Also es ist mein Gefühl immer auf Kante genäht. Man versucht ihn jetzt für dieses eine Event fit zu machen. Und er bestreitet das Event, er kommt da durch, er macht es gut für das, was er auch an Vorleistung hatte. Aber dann hat er schon wieder Schmerzen und den Super-G fährt er gar nicht mehr. Und in der Zeit, in der er halt immer rausgenommen werden muss, da kommt dann mein neues Hundehalsband ins Spiel, machen die anderen halt riesige Fortschritte. Ich glaube, da wird mein Gefühl, gerne sag du gleich was dazu, mein Gefühl ist, dass dieser Körper für dieses Niveau und diesen Sport vielleicht gar nicht mehr gemacht ist.
Es ist tatsächlich schwierig zu beurteilen von außen, glaube ich. Ich hatte vor, wann hatte Thomas Dresen sich das erste Mal das Knie richtig verletzt? Das ist so 2 Jahre her, glaube ich,
Na,
ne?
schon länger, glaube ich, war 2019, glaube ich,
2019
in
sogar
Beaver
schon,
Creek,
ja.
ja.
In dem Dreh hatte ich damals mit einem der Ärzte des Deutschen Skiverbandes gesprochen. Also nicht über Dresen selbst, sondern so über Knieverletzungen und wie man das behandeln sollte und so weiter und so fort. Und ja, es stimmt schon, was du sagst. Man hat den Eindruck, dass seitdem das erste Mal das Knie wirklich kaputt gewesen ist, er nie wieder 100% fit geworden ist, dass immer irgendwie wieder was gewesen ist. Auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, der Skisport. Das ist der Abfahrtssport vor allem. Man hat viele Knieverletzungen. Und gerade wenn die Bänder so extrem belastet sind, wie bei Abfahrten durch die schnellen Kurven, durch die Sprünge, ist es auch schwierig, sich da komplett rauszunehmen und das komplett ausheilen zu lassen. Bei ihm muss man das, glaube ich, jetzt wirklich beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, die Saison jetzt schon zu beenden, um das Knie zu schonen, um da nochmal richtig eine Behandlung dran zu lassen, um dann im Sommer ein vernünftiges Aufbautraining auch zu ermöglichen, um die Muskeln richtig aufzubauen, weil wir wissen alle, dass es gibt ja auch Fahrer und Fahrerinnen, die sind mit gerissenen Kreuzbändern gefahren, haben sich das Kreuzband nie reparieren lassen, weil die Muskulatur einfach stark genug gewesen ist oder stark genug ist. Und ich glaube, diese Zeit muss man Dresen geben, die muss er sich selbst auch geben, um dann wieder so fit zu werden, um im neuen Jahr oder in der neuen Saison dann nochmal einen richtigen Versuch zu starten. Ansonsten läufst du nämlich wirklich Gefahr als Fahrer, dass du dir so stark den Körper kaputt machst, dass du hinterher auch Probleme kriegst im Alltag. Und da muss er aufpassen. Und die Beispiele gibt es ja. Lindsey Vonn zum Beispiel hat schlussendlich ja dann auch deswegen aufgehört, weil sie gesagt hat, wenn jetzt nochmal was passiert, dann ist es das vielleicht gewesen mit dem Laufen. Und das ist immer die Gefahr. Und er ist noch nicht so alt. Er kann da, glaube ich, sich die Zeit geben, die er braucht. Aber schlussendlich oder grundsätzlich zu sagen, dass der Körper dafür nicht gemacht ist, finde ich, ist vielleicht noch ein bisschen zu verfrüht.
Ja, was halt mein Thema ist, man hat in diesem Herbst gesagt, er ist bei 100%, sonst würde er nicht starten. Wenn das jetzt 100% ist, dann kam die, in Gröden war es, glaube ich, kam die nächste Verletzung halt mit dazu, jetzt streicht man den Super-G. Die Akte wird länger und länger und länger. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass man irgendwann mit jeder Verletzung, die neu dazukommt, dass das besser wird. Ist so einfach nur ein Gefühl. Ich bin nicht der Körper von Thomas Dresen und mein Hundehalsband ist es auch nicht. Aber immer zu denken, zu sagen, ja, passt schon, dann passt es wieder nicht. Und dann dreht sich halt diese Schleife weiter, seit vielen Jahren inzwischen.
Ja, das stimmt natürlich. Ne? Je mehr kleinere Verletzungen und größere Verletzungen auch dann dazukommen, ist es natürlich ärgerlich. Aber bei ihm sieht man ja auch grundsätzlich, wo es hinführen kann, wenn er wirklich fit ist. Er hat Rennen bestritten in dieser Saison, die waren sehr gut, man hat die Ansätze gesehen, dann ist wieder ein Sturz dabei, dann ist eine Krankheit kommt dazu. Es hat auch sicherlich viel mit Pech zu tun und mit der nötigen Sicherheit und mit dem nötigen Selbstvertrauen, was man in der Abfahrt auch braucht. Deswegen würde ich ihn gerne tatsächlich sehen, wenn er nächstes Jahr im Herbst oder Dezember, je nachdem, wann die ersten Abfahrten anstehen, wenn er wirklich sich im Sommer nochmal richtig Zeit geben konnte, ohne eine Operation dabei, ohne eine Reha-Behandlung dabei zu haben, dass er tatsächlich 100% fit dann auch rangeht. Natürlich haben sie am Anfang der Saison gesagt, Thomas Dresen ist fit. Aber er ist aus einer Verletzung gekommen, aus einer wirklich größeren Verletzung auch. Und dann ist man anders fit, als wenn man ein ganzes Jahr irgendwie drauf aufbauen kann.
Gut, dann hast du mich jetzt optimistischer gemacht, Stefan. Vielen Dank dafür. Wir werden es im Auge behalten, wünschen ihm natürlich nur alles Gute. Ja, der Medaillenspiegel nach 6 Wettkämpfen. Die Schweiz führt vor Italien, Frankreich. Dank des Panthers gemeinsam mit Kanada auf dem 3. Rang. Österreich hat die meisten Medaillen geholt. Da sind wir bei 5 Medaillen, 5. Platz. Also gut, diese Medaillenspiegel-Thematik ist auch eine Geschichte für sich. Ja, dass du mit einer Goldmedaille im Endeffekt und einer Bronzenen vor Österreich stehst, die 5 Medaillen schon gesammelt haben. Okay, sei mal dahingestellt. So, jetzt küren wir noch den Felix der Woche und dann schauen wir auf das Programm für die nächsten Tage. Der Gast darf natürlich anfangen. Stefan, dein Felix der Woche von den Abfahrten, der Abfahrts-Felix bei dieser WM.
Es ist nicht sonderlich kreativ. Der geht tatsächlich in dem Fall einfach an Marco Odermatt nach der Enttäuschung aus dem Super-G. Dann Abfahrtsgold mit so einem wirklich herrlichen Lauf zu gewinnen, da bin ich dann dabei. Er ist einfach der beste Skifahrer, den es aktuell gibt. Und er ist glücklich runtergefahren. Man hat ja gesehen, dass er richtig Spaß auch beim Skifahren hat. Diese Freude, die aus ihm rausgebrochen ist im Ziel, fand ich beeindruckend. Und deswegen kriegt er von mir für dieses Abfahrtswochenende den Felix.
Es ist auch kleiner Karriere-Felix, weil er hat mit 25 die Karriere eigentlich dicht gemacht. Gell? Er ist Gesamtweltcup-Sieger, er ist Olympiasieger und ist jetzt auch Weltmeister. 25 Jahre Speedfahrer. Ja, absoluter Wahnsinn, absolut irre. Und schön, ohne dass wir uns absprechen, immer bei dem Felix der Woche. Ich habe mir nämlich ein bisschen in eine andere Richtung, habe ich was gefunden, was mir gut gefallen hat. Der ÖSV-Abfahrer Julian Schütter hat in Courchevel einen öffentlichen Brief vorgelegt. Und er appelliert eindringlich an die FIS, alle Verbandsevents bis 2035 müssen klimaneutral stattfinden. 140 Athleten haben unterzeichnet, darunter auch große Prominenz wie beispielsweise Michaela Schifrin, Alexander Ormuth-Kilde. Und aus den Athleten heraus kommt eine Initiative und Johann Elias sagt immer, ja, die Athleten sind unsere Botschafter. Dann, Kollege, schau dir auch mal an, was hier passiert. Nicht nur leere Worthülsen, sondern die Athleten wollen ihren eigenen Sport natürlich auch retten und irgendwie in die Zukunft transferieren. Und gerade wenn wir über die Themen Speed-Disziplinen sprechen, finde ich das eine sehr schöne Initiative. Und die Aufmerksamkeit nach außen ist bei sowas in der Regel kleiner als was es auf dem Sport ist. Aber deswegen gibt's hierfür den Felix der Woche. So, schauen wir auf das Programm. Jetzt stehen Parallel-Events an. Ja, Stefan, mit welchem sportlichen Wert aus deiner Sicht?
Ja, die Parallel-Events. Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Grundsätzlich finde ich sie ja durchaus spannend. Sie machen Spaß zum Anschauen. Die Athleten sind da ja auch mitunter geteilter Meinung. Die einen finden es super geil, die anderen sagen, was ist das für ein Schrott? Dementsprechend muss man, glaube ich, jetzt auch wieder bei dieser Weltmeisterschaft ans Werk gehen. Es werden Spaßveranstaltungen für die Athleten, für die Zuschauer, wo dann zwar Medaillen vergeben werden, aber ob da jetzt die Franzosen vorn sind im Teamwettbewerb, die Schweden, die Deutschen. Klar, wenn der DSV eine Medaille holt, man wird sie gerne nehmen. Das macht jede Nation so. Aber wenn es eben dann nichts wird, dann wird man da, glaube ich, auch nicht großartig enttäuscht sein. Und aus der Perspektive werde ich mir das dann auch anschauen, eben einfach ein bisschen Duell zwischen verschiedenen Fahrern und Fahrerinnen, bisschen Spaß haben, hoffentlich verletzungsfrei und dann schauen wir mal weiter, weil gegen Ende der Woche sind dann wieder die Wettbewerbe dran, wo es ein bisschen wertiger ist, wenn es um Gold, Silber, Bronze
Hast du sehr schön formuliert, ein bisschen wertiger. Also, morgen und übermorgen ein bisschen snackable Content für alle Skifans. Es gibt morgen dann, also morgen, also ich muss euch mitnehmen. Heute ist Montag, am Dienstag ist das Team parallel, dann die Qualifikationen für die Parallel-Events, die dann am Mittwoch stattfinden. Und ab Donnerstag sehen wir dann Riesenslalom. Das sehen wir einmal am Donnerstag bei den Frauen und am Freitag bei den Herren. So, wir bei Après Ski haben uns geeinigt, alpine Kombination und Parallel, die kriegen hier keine eigenen Sendungen, weil sie keine Kerndisziplinen sind. Deswegen hört ihr uns dann nach dem Riesenslalom der Herren wieder. Jetzt beenden wir erstmal die technischen Disziplinen und da muss ich ein ganz großes Dank, hat wie immer mega Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Stefan, dass du mit mir heute durch diese Sendung gegangen bist. Ja, weißt du, der Zara, der lässt sich's gut gehen. Ich denke, wir haben das ganz ordentlich gemacht und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank, Stefan.
Gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Lukas, kannst weiter urlauben.
Jawohl, man liest dich bei der Rheinischen Post und findet dich bei Twitter unter welchem Handle, Stefan?
Tatsächlich Döring unterstrich Stefan, also Nachname unterstrich Vorname.
Genau, uns findet ihr bei Apres-Ski und da ist der Stefan auch natürlich ein fleißiger Interaktor mit unseren Posts und Beiträgen. Also spätestens da werdet ihr ihm nochmal über den Weg laufen und wir werden ihn definitiv wieder einladen. So, dann machen wir zu für heute. Ich gehe jetzt mal hier alle Wellness-Hotels in der Gegend abklappern und ziehe den Zara aus dem Wasser, ja, dass der für die nächste Folge wieder mit dabei ist und uns hier durch die Sendung führt. Vielen Dank euch da draußen fürs Interesse. Wir hören uns nach den Riesenslaloms wieder. Ciao, ciao.